Radcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.
Ich habe mir vor 2 Tagen auf die Wange gebissen, ne?
Und es tut einfach so auf weh. Die Wange?
Ja, von innen drin auf die Wange drauf gebissen.
Das tut mir leid.
Im Mund.
Bei der Döner Arena oder
einfach,
was?
Nee, einfach so passiert. Ich habe, glaube ich, Knäckebrot gegessen.
Ah.
Und dann habe ich mir auf die Wange gebissen. Und da riecht so ein Stück im Mund von mir selber.
Oh.
Richtig ekelhaft.
Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Radcliffe im Internet.
Bis jetzt und immer noch.
Und wir gucken für alle Zeiten. Für immer. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe und wir sind fast durch, denn wir sind bei Miracle Workers Staffel 2. Es sind nur noch 2 Sachen, die wir danach gucken müssen. Ich bin Henny.
Ich muss mir einen guten Namen überlegen, habe ich gerade gemerkt.
Ist gut, dass du das so spontan merkst.
Ja. Moment, ich hab's gleich. Epi, hast du schon einen?
Ich bin Hans-Ulrich Niemitz. Kennt ihr die Theorie, dass das Mittelalter eigentlich viel kürzer war und dass einfach 300 Jahre quasi in unserer Zeitrechnung gar nicht existiert haben? Nein. Phantomzeit.
Okay. Ja, schon mal von gehört, glaube ich. Und das ist der Begründer der Theorie, oder was?
Ja, ist es eine Verschwörungstheorie? Keine Ahnung.
Also du bist der Begründer der Theorie, nehme ich an.
Ich.
Ich nehme an, dass ich hier mit dem Gründer der Theorie spreche.
Ja, mit Epi. Hast du jetzt deinen Namen, Eiko, oder können wir richtig loslegen?
Nein, hast du mir leid.
Tut's gar nicht.
Eiko Puzzleaufhänger.
Okay, das war Eiko. Für unsere Zuhörer, wir fangen 1,5 Stunden verspätet an aufzunehmen. Das ist der Hintergrund. Miracle Workers Staffel 2 braucht aber keinen Hintergrund. Ist das eine Überleitung? Ich weiß es nicht. Eiko, mach die Zusammenfassung.
Miracle Workers Staffel 2. Oha. In der 2. Staffel der Comedy-Anthologie-Serie Miracle Workers verschlägt es Daniel Radcliffe und seine Schauspieler-KumpanInnen. Das ist falsch, ne? KumpanInnen?
Nee, ist richtig.
KumpanInnen aus der 1. Staffel ins Mittelalter, wo die Bewohner eines Dorfes inmitten von Leid, Ungerechtigkeiten, Hinrichtungen, Fäkalien, schicksalsträchtigen Nachnamen, bemitleidenswerten Quacksalbern, anhänglichen und nicht anhänglichen Enten, Partymix singenden Dienern, sanitären Erfindungen, royalen PraktikantInnen, kleptomanischen Baden, familiären Blutbädern, politikverqueren Onkeln, tyrannischen Herrschern, heiratswilligen Ziegen, astronomischen Schönling, organisierten Ehen und einfallenden Horden ausgelöst durch eben organisierte Ehen versuchen, ihr Glück zu finden. Und unsere 2 Hauptcharaktere, Prince Chauncey, gespielt von Radcliffe, und Al Shit-Shoveler, gespielt von Jebedeen Viswanathan, versuchen, Unabhängigkeit von ihren Eltern zu etablieren und ihren eigenen Weg zu finden. Ich habe versucht, alle Folgen in diese Zusammenfassung zu packen.
Wie man unschwer daran erkennen kann, es sind 10 Folgen einer Serie und es ist schwer, das zusammenzupacken. Klang so ein bisschen, erzähle ich dir gleich, es klang so ein bisschen wie, auch so, als wären die Schauspieler Charaktere, die jetzt ins Mittelalter versetzt werden. Also es sind die gleichen Schauspieler aus Staffel 1,
richtig,
zum großen Teil, in 9 Rollen, im Mittelalter und die erleben in 10 Folgen Abenteuer. Und die 2 wichtigsten sind Dan und Geraldine wieder.
Danke.
Weiß nicht, ob das klarer macht.
Dass du das nochmal erklärt hast. Ich glaube, das war tatsächlich in diesem Fall vonnöten.
Da kommt doch kein Mensch mit, der das nicht gesehen hat.
Niemand kann sich das darunter vorstellen. Niemand. Vielleicht, wenn wir darüber sprechen, wie uns das Ganze gefallen hat. Wie hat euch denn die Staffel 2 gefallen von dieser
Serie? Darf ich Epi seine Frage noch erklären? Er hat ja gefragt, was die Merry Band ist. Charaktere,
ja, genau,
die in Folge 7 oder 6 auftauchen. Ist eine Anspielung an Robin Hood, weil es Robin Hood and his Merry Man ist der englische Begriff für Robin Hood und seine Bande.
Warum denn Merry? Was bedeutet das Wort?
Fröhliche, die fröhlichen Männer. Weiß nicht warum. Musst du vor ein paar hundert Jahren die Leute fragen, die es aufgeschrieben haben. Aber das ist die Bezeichnung für die Gang.
Fröhlichen Jacken oder was?
Ist das für eine geile deutsche Übersetzung? Robin Hood und seine fröhlichen Jacken.
Okay. Das ist alles, deswegen sagen die Merry Band.
Genau, deswegen ist Merry Band, deswegen haben sie auch diese Kostüme an, die aussehen wie Robin Hood-Kostüme aus früheren Filmen. Aber da kommen wir noch zu,
Ich sag mal, das habe ich schon verstanden, ne? Sie nehmen von den Reichen und geben es den Armen, das habe ich schon verstanden. Nicht so, als hätte ich es nicht komplett verstanden.
Also, im Grunde
halt, nur sicher, ne? Gehen.
Bei Robin Hood eben, aber hier nicht. Hier sind sie ein bisschen shady.
Ist der Witz. Bevor wir dazu kommen, wie wir es finden, ich glaube, wir müssen doch noch ein, zwei, damit die Zuhörer nicht völlig verloren sind. Es ist quasi eine Mittelalter-Sitcom mit Charakteren vom Adel und von den Bauern, die in jeder Folge neue Abenteuer erleben und am Ende fließt es so ein bisschen handlungstechnisch zusammen.
Ich fand es super. Ich glaube, Daniel Radcliffe hat in einem Interview gesagt, es ist Game of Thrones trifft die Simpsons.
Ja.
Vielleicht hilft das auch, sich das vorzustellen.
Es ist wirklich so eine, ich will jetzt nicht sagen so Workplace-Comedy, aber wie eine Sitcom, nur dass es halt im Mittelalter spielt und man hat zwei Familien. Man hat einmal die Shit-Shovelers von Geraldine, die Familie, mit ihrem Vater Steve Buscemi. Und auf der anderen Seite Daniel als verzogenen Prinz Chauncey und seinen blutrünstigen Vater King Cragnor. Ich fand die Staffel besser als die erste Staffel. Ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, ihr auch. Ihr habt das ja mehr am Stück geguckt wieder.
Das klingt wie ein Vorwurf. Wieder? Ja. Habt ihr es am Stück geguckt?
Ja, weil ich würde mir halt nicht 10 Folgen irgendwie kurz vor der Aufnahme geben. Aber es scheint ja geklappt zu haben, zumindest bei dir, Heiko.
In welchem Zeitraum hast du es denn geguckt, Henny?
Über 2 Wochen verteilt.
Ungefähr. 2 Wochen? Boah, ja. Krass.
Also halt immer einzelne Folgen, so wie es künstlerisch intendiert war, das klingt total arrogant, aber so.
Ich denke, es war intendiert, so wie ich das gemacht habe, einfach an einem Tag am Stück das zu gucken. Ja.
3,5 Stunden.
Ja, Epi, wie fandst du die Serie?
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Und das war's wieder mit den Rectifingers.
Du hättest doch nächstes Mal einsteigen können. Ich habe schon gesagt, wie ich es fand, Eiko.
Stimmt, eigentlich fehlt nur noch ich, ne? Ja, ist es so, durch verschiedenste Missverständnisse habe ich gedacht, wir nehmen heute nicht auf oder wahrscheinlich nehmen wir nicht auf. Und hatte eigentlich vor 3,5 Tage vor Aufnahme mit der Staffel anzufangen. Habe ich dann aber nicht, weil ich, wie gesagt, dachte, wir nehmen nicht auf. Und so trug es sich zu, dass ich dazu angehalten war, die kompletten 10 Folgen, 20 Minuten, an einem Tag zu schauen, wozu ich heute glücklicherweise auch die Zeit hatte. Und ich habe dann so in die erste Folge reingeschaut, um zu eruieren, ob ich das schaffen könnte, ob es möglich ist, ob die Serie sozusagen mich catcht. Und habe dann recht schnell festgestellt, yo, das ist was ich mir an einem Tag anschauen kann und durchbekomme ganz gut. Das finde ich ganz interessant. Und das hat dann auch funktioniert. Ja. Deswegen, also mir hat es gut gefallen. Auch besser als die erste Staffel noch, obwohl ich die erste auch schon mochte. Und freue mich drüber zu sprechen.
Ich mich auch total. Ich bin irgendwie total motiviert. Es gibt Stellen, also ich möchte gleich 15 Minuten über das Intro alleine sprechen an sich, weil ich es so großartig finde. Es sind quasi 10 ja, 9 kurze Geschichten, die 9. und 10. Folge sind ein Zweiteiler, wo halt alles zusammenläuft. Die können wir nicht alle zusammenfassen. Ich glaube, wir werden immer nur so einzelne Handlungselemente rausgreifen und uns so ein bisschen an den einzelnen Figuren entlang hangeln. Das ist aber, glaube ich, gar nicht mal so zum Nachteil für uns. Und was halt auch zum Vorteil ist, wir haben halt den ganzen Hintergrund schon abgehandelt in der Folge zur ersten Staffel. Also ersparen wir uns den halbstündigen Monolog von mir, wo ich erzähle, was der Hintergrund davon ist.
Sollen wir jetzt sagen, nein!
Ja, genau, das wollte ich hören, Eiko. Das war Fishing for Compliments.
Aber Handy, du kannst doch trotzdem den halbstündigen Monolog halten.
Die Kurzfassung ist halt, es ist eine Comedy-Serie von Simon Rich, die Daniel Radcliffe selber produziert, wo er kreativ sehr involviert ist. Und es ist alles andere hast du schon gesagt, es ist eine Anthologieserie. Jede Staffel ein anderer Ort, die gleichen Schauspieler spielen andere Rollen. Und jetzt geht's halt ums Mittelalter, während es in der letzten Staffel so um den Himmel ging. Und die grundlegende Idee ist so ein bisschen, es ist halt immer so, der grundlegende Gag in der ersten Staffel war ja, Sachen im Himmel sind wie so ein Office-Job auf der Erde. Und deswegen ist die Erde so abgefuckt, weil der Himmel quasi ein riesiges Office ist. Und hier ist der Gag, dass das Mittelalter gar nicht so anders von unserer Jetztzeit ist und dass halt immer moderne Sachen in einem mittelalterlichen Setting quasi ein erzählt werden oder dass das modern geguckt wird, wie würden moderne Sachen im Mittelalter funktionieren. Es ist so ein bisschen wie Terry Pratchett stellenweise, würde ich sagen. Appy ist der Einzige, der das bejahen oder verneinen kann, weil er auch was von Terry Pratchett gelesen hat.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ja. Wollen wir direkt mit Dan starten oder?
Ach so, ich dachte, du wolltest über das Intro noch was.
Ja, gut, nein, stimmt. Das Intro. Ich liebe dieses Intro.
Ja, es ist großartig, oder?
Das Intro ist vielleicht das Beste an der ganzen Serie und ich mag die Serie sehr, aber ich liebe das Intro. Ich finde, moderne Fernsehserien haben meistens langweilige Intros. Das sind meistens irgendwie nur noch der Serientitel, der irgendwie gedroppt wird und vielleicht kurz eine Musik. Aber hier ist das Intro, ich finde auch den Start der ersten Folge richtig gut. Es ist eine richtig gute erste Szene. Und dann schneidet es in dieses geile Intro, wo moderne, also was ist das für eine Musikrichtung?
Poprock.
Ja, moderne Poprock-Musik kommt und man sieht ist eine Ente, ne? Oder, ja, ne?
Ein Huhn.
Ein Huhn, ja, genau. Man sieht ein Huhn, was durch verschiedene Locations der Serie läuft, von links nach rechts, bei den Armen vorbei, bei den Reichen vorbei, bei den Kriegsplanern vorbei, auf einem Ball vorbei.
Das ist so gut gefilmt auch, ne?
Ja, in Slow Motion teilweise. Es dauert, glaube ich, nur 30 Sekunden, aber du wirst quasi einmal durch diese ganze Stadt genommen, aus der Perspektive von diesem Huhn. Und dann am Ende bleibt die Kamera stehen, das Huhn läuft aus dem Bild und du hörst nur einen Aufgackern und dann fliegen Federn ins Bild und das Huhn ist gerade gestorben. Und das ist so ein bisschen auch quasi der ganze böse Humor dieser Staffel. Und ich liebe diese Kombination aus diesen Bildern und dieser Musik und diesem Huhn und dass es dann am Ende krepiert. Großartig. Großartig.
Ja. Henny, du hast die erste Szene so hervorgehoben. Weißt du noch, was das für eine Szene ist?
Die erste Szene ist quasi diese Szene, wo wir das erste Mal Al, kurz für Alexandra Shitshoveler, treffen, die zusammen mit ihrer besten Freundin Maggie sich die Hinrichtung angucken. Und so ganz, ganz lakonisch kommentieren. Und dann endet es damit, dass sie quasi so total geübt, sich so ein Laken vorhalten und dann spritzt das Blut halt auf das Laken und die haben das gemacht zum Schutz, damit sie nicht von dem Blut bespritzt werden und dann kommt dieses geile Intro und es ist toll, es ist großartig, ich liebe es. Bin motiviert. Ja, Al als erstes, wir haben ja bei der ersten Staffel hab ich versucht, euch zu überzeugen, dass Geraldines Charakter die Hauptfigur ist. Für die ist es noch deutlicher, dass sie die Hauptfigur ist.
Ja, auf jeden Fall.
Sie ist, ja, wie soll man sie beschreiben? Beziehungsweise, wie soll man sie beschreiben, dass es nicht blöd klingt? Sie ist die Tochter von Steve Buscemi, was ich großartig finde.
Es ist echt witzig, dass er davor Gott gespielt hat und jetzt Scheiße schippt.
Genau, er ist Eddie Shitshoveler.
Ja, weil das finde ich echt richtig gut.
Ich finde ihn tatsächlich hier auch besser als Gott.
Ja.
Ich finde, er ist mehrdimensionaler in dieser zweiten Staffel als in der ersten.
Er ist so eine Art Paddington des Sanitärwesens. Also er ist so ein herzensguter Mensch, der die furchtbarste Arbeit, die man sich vorstellen kann, aus tiefster Überzeugung macht.
Ja.
Und mit furchtbar meine ich nicht irgendwie das jetzt herablassend auf Sanitärwesen, sondern dass in der ersten Folge ist es ja noch so, dass er nur eine Handschippe hat, dass er sich immer auf den Boden bücken muss und also quasi überhaupt keine Ausrüstung hat, um diesen Job irgendwie vernünftig zu machen. Und er macht es trotzdem überzeugt.
Mir ist echt übrigens erst in einer der letzten Folgen aufgefallen, wie divers die Serie ist. Und dass einem irgendwie überhaupt nicht auffällt, dass Al eine ganz andere Hautfarbe hat als ihr Vater.
Das, ich meine, in der ersten Staffel ist es auch schon so ein bisschen, aber hier ist es einfach, die casten so ein bisschen komplett colorblind, weil in keinem Universum, selbst wenn man die Mutter sehen würde, macht es Sinn, dass Geraldine Wisnawathan die Tochter von Steve Buscemi ist. Ja.
Aber es ist ganz egal irgendwie, ne?
Ja, genau, es ist komplett egal, ja. Und ja. Dass John Bass ihr Bruder ist.
Ich finde das irgendwie auch richtig schön. Also sonst hat man ja immer diese Mittelalter-Sachen, wo man dann sagt, okay, bei Herr der Ringe, alle sind weiß.
Ja. Und hier, nein, im dritten Hobbit gibt es eine schwarze Frau in der Menge.
Oh. Ja. Ja, und hier, wo es eben einfach eher um diesen Comedy-Aspekt geht, ist es einfach so egal.
Ja, genau. Und jetzt fällt mir der Name tatsächlich nicht ein. Karan Soni spielt ja einen der hochgestellten Leute da. Und es ist einfach nie Thema. Alle Figuren, Lord Wexler, den ich auch großartig finde. Alle Figuren, einfach wer witzig in die Rolle passt, ist in der Rolle drinne.
Ja.
Und alles andere steht hinten an und irgendwie funktioniert es einfach. Auch bei den Nebenfiguren. Also nicht nur beim Hauptcast. Okay, jetzt haben wir quasi drei Shit-Shovelers schon angesprochen.
Richtig, und dadurch kommen wir ja eigentlich zu einem der ersten Witze in der Show, was ja auch direkt das Thema irgendwie etabliert, der Staffel, dass der Nachname, in diesem Fall ja Shit-Shoveler, auf die Tätigkeit der Person hinweist und damit auch auf ihre Lebensausrichtung hinweist. Ja. Und Al ist ja jemand, der aus dem üblichen Muster in dieser Stadt herausbricht, ganz offensichtlich. Sie ist ganz offensichtlich clever und selbstbestimmt und möchte eben aus der Tradition der Familie ausbrechen und was anderes machen, als Shit zu shoveln. Mhm. Und trifft dann in einer der ersten Szenen, die ich auch sehr gut fand, ihre drei Freunde noch aus Schulzeiten.
Ja, die alle, was ich großartig finde, die alle aussehen, als wären sie 40. Das fand ich einen sehr geilen Gag. Mittelalter altert man einfach schneller.
Kannst du?
Ja, die sahen alle deutlich, also 10 Jahre älter aus als sie.
Ja, und die hatten ja auch alle die Nachnamen, die auf ihre Tätigkeit hinweisen. Ich komme nur gerade nicht mehr drauf. Also wir hatten
Mary Baker ist die Anführerin und dann später auch so ein bisschen ihr Nemesis, der sich immer über sie lustig macht. Ted Carpenter, genau, ist der andere.
Stimmt, der ist schon 30.
Krass. Die auch so wunderschön blauäugig in diese Fußstapfen treten, ne, und sagen, ja, sie haben jetzt angefangen als Bäckerin und es fühlt sich einfach so genau richtig an. Ja, und auch so schön mutig und stark, dass für Al halt klar ist, sie will da ausbrechen und was anderes machen. Und sie hat ab und zu mal im Laufe der Staffel auch Momente, in denen sie denkt, ja, vielleicht sollte ich doch einfach auch nur Shit-Shovelerin sein. Aber finde ich direkt im Zentrum der Serie ein sehr schönes Thema und dann eben auch schön, dass es von einer Frau besetzt ist.
Und ich finde irgendwie ganz schön diese, ich will aus dem Kaff weg Geschichten, kann man ja häufig auch so ein bisschen als so ein bisschen arrogant lesen. Also ich bin besser als alle und will hier jetzt weg und die Serie hinterfragt das am Ende sogar noch so ein bisschen. Dass es nicht nur ist, sie ist der einzig Vernünftige in dieser Stadt und alle anderen sind doof, sondern dass sie halt auch so ein bisschen arrogant ist und das auch so ein bisschen zurückstellen muss. Aber dass das trotzdem nicht heißt, dass sie ihre Träume aufgeben muss und am Ende, ja, muss sie sich dann halt beweisen und dann Spoiler-Alarm, sie schafft es, ihre Träume zu verwirklichen. Übrigens, der dritte im Bunde von den drei Freunden ist Wesley Pervert, einer meiner Lieblingscharaktere.
Richtig, Wesley Pervert, über den müssen wir nachher noch reden. Und der wird dann ja gefragt, was er macht, und er sagt nur so,
Stuff! Ich habe mir einfach, bei meinen Notizen, die Hälfte meiner Notizen sind einfach Gags, die ich besonders gut fand. bei jeder Folge, und das ist einer davon. Ja, und der Rest von Al's Familie ist halt, ne, Eddie Shit-Shoveler, Steve Buscemi, der liebste Mensch auf Erden, der nur manchmal so ein bisschen daneben tritt, wenn er sieht, dass sein Beruf in Gefahr ist, weil jetzt Leute entdeckt haben, dass man auch in ein Loch scheißen kann und die technische Innovation sein Gewerbe bedroht.
Auf der Shitcon.
Genau, auf der Shitcon. Ja, die Gags sind halt all solche Sachen, ne? Was, wenn es irgendwie so TED-Talks oder so Gewerbemessen im Mittelalter gegeben hätte und dann gibt es die Shitcon, wo dann jemand so ein theatralischen Vortrag darüber hält, dass man jetzt auch in ein Loch scheißen kann. ja, genau, das ist Steve Buscemi. Und dann der dritte im Bunde ist John Bass als Mikey, der Trottelbruder. John Bass war in der letzten Staffel einer der männliche Erdling, der sich verlieben musste. Ich weiß seinen Namen gerade nicht mehr.
Sam.
Sam, genau, ja. Er ist jetzt Mikey Shitschaffel. Und wir begegnen ihm in der ersten Szene, wo er von den Dorfeinwohnern verfolgt wird, weil sie ihn für einen Goblin halten, weil er so hässlich ist.
Nee, weil er einen dritten Nippel hat.
Ja, genau. Aber auch, weil er so hässlich ist, oder? War das nicht auch der Gag?
Hauptsächlich, weil er dritten Nippel hat.
Okay. Ja, weil, aber das ist ja da, wo der Satan ihn, ihn saugt, oder was war das? Ja. Genau, der hat weniger Screentime als die anderen beiden. Also Eddie und er sind schon deutlich maincastiger als er. Er ist mehr so die Nebenfigur. Oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber sein Charakter ist ja auch ein bisschen einfacher gezeichnet. Ne? Es gibt die eine Folge, in der er sich auf diese Mary Band einlässt.
Und genau, die wir am Anfang meinten. Ganz
blauäugig glaubt, dass sie einfach nur eine fröhliche Bande an singenden und tanzenden Menschen ist, die von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Nur um später, sehr viel später und auch mehrfach, nachdem er ganz offensichtliche Hints nicht bemerken möchte, checkt, dass die eigentlich halt von den Reichen nehmen, um Drogen zu nehmen und abzuhängen.
Ja, er ist halt unglaublich naiv.
Sehr naiv. Also er ist ja quasi naiver als der Vater. Der ja
aber schon ich finde, das ist doch auch dieses Prinzip dieser Serie, oder? Also ich finde, die hat so eine ganz eigene oder so eine eigene Erzählweise. Also in jeder Folge kommen so ganz ganz plakative Probleme eigentlich, ne? Zum Beispiel, Kinder wollen was Eigenes machen, Eltern finden es schwer, sich damit abzufinden, dass Kinder erwachsen werden. Kinder müssen aber auch lernen, dass man auch Gutes von den Eltern übernehmen kann und so. Und dann ist immer so, dass meistens die Figur, die gerade so ein bisschen im Zentrum steht, die kann handeln und alle anderen sind total naiv und gutgläubig.
Es gibt mehrere Figuren, die gutgläubig und naiv sind.
Aber das wechselt sich auch. Das wechselt sich ab. Es gibt zum Beispiel die Szene, wo wie heißt nochmal der Vater von Al?
Eddie Shitschaffler.
Eddie Murphy Shitschaffler.
Ja. Wo er seine Tochter Alexandra dazu bewegen möchte, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Da erzählt er ihr, ja, wir müssen jetzt Überstunden machen, weil das jetzt ist die heftige Saison. Und sie, okay, alles klar. Und so. Also das wechselt so. Und dann ist er der Hinterhältige. Und aber in anderen Szenen ist er total so okay und fügt sich sofort in alles ein, was so von außen an ihn reingetragen wird.
Am Anfang wehrt er sich vehement gegen lange Schaufeln, weil man es ja so macht, dass man mit der kleinen Schaufel auf den Boden geht. Und
so war das immer.
Scheiße,
das
ist
so einfach.
So haben wir das immer gemacht. Das ist genau
das ist auch so ein Witz in dieser Serie, halt eben, dass es einfach keine Veränderung gibt. Dass alles immer so ist und Tradition. Und daher kommt ja auch der Pervert im Nachnamen. Das ist ja dieser Witz daraus, dass du immer das machen musst, was deine Eltern auch schon gemacht haben.
Ja. Und genau, also bei Eddie hat man nicht gesagt, er muss dann quasi im Laufe der Staffel lernen, dass er seine Tochter auch loslassen muss. Ja. Und gegen Ende in einigen der letzten Folgen versucht er sie mit Gewalt da zu behalten. Und das geht natürlich nach hinten los.
Aber nicht mit körperlicher Gewalt, ne? Nicht, dass wir
nein,
ein falsches Bild.
Er versucht mit körperlicher Gewalt den Wagen kaputt zu machen.
Richtig. Ja, genau. Stimmt, auch mit körperlicher Gewalt.
Aber dabei bleibt er immer liebenswürdig, das finde ich auch gut. Man hat ja manchmal dieses, dass in einem Film versucht wird, Spannung aufzubauen und dann wird ein Charakter plötzlich so komisch. Mhm. Aber hier ist es so, dass es immer so liebenswürdig ist irgendwie.
Es ist immer kohärent mit dem, was vorher aufgebaut wurde. Ne?
Ja. Es ist einfach eine sehr sympathische Serie. Also es ist irgendwie, es scheint, wenn man den Interviews glaube, schenken sollen, total viel Spaß zu machen, das zu drehen und das kommt einfach rüber. Also
Und das habe ich in meinem Eingangsfazit so ein bisschen vergessen. Ich wollte eigentlich sagen, ich finde, es ist eine sehr, es ist eine nette Serie, die keinem wehtut, also Humor hat, aber auch einen relativ harmlosen Humor, aber es macht Spaß, es zu gucken auf jeden Fall.
Wobei manchmal echt böse Gags drin sind.
Sie haben teilweise böse, aber in keinster, also ich fand es in keinster Weise provokant oder so, aber einfach eine schöne, friedfertige Serie.
An der einen Stelle schlägt ja zum Beispiel die Nonne Maggie schlägt einen Kinderkreuzzug vor und wird dafür belohnt oder so, ne? Befördert.
Ja, weil der so erfolgreich war.
Oder dass deren Job quasi ist, als Nonne sich mit dem Brett gegen den Kopf zu schlagen. Also die Religion kommt nicht so gut weg.
Weil es ein Board-Meeting ist.
Ja, genau.
Zu ihr kommen wir gleich. Ich finde es gut, dass wir schon so am Lachen sind. Ich wollte noch ein bisschen gerade, wo wir die drei so schnell durch hatten, einmal über die Schauspieler reden. Ich habe von Steve Buscemi, glaube ich, noch nie so eine sympathische Performance gesehen. Also er war noch nie so lieb. Man möchte ihn ja irgendwie immer so umarmen.
Stimmt, ja. Stimmt.
Das fand ich irgendwie noch erwähnenswert. Und Geraldine, finde ich, ist vom Charakter ähnlich wie in der ersten Staffel, aber noch ein bisschen ausgebauter, ein bisschen ausgereifter, so ja quasi, als hätten sie das aus der ersten Staffel genommen und darauf aufgebaut.
Ich finde es auch, sie ist runder als in der ersten Staffel. In der ersten Staffel war sie auch schon keck und in manchen Momenten auch frech und ambitioniert, aber manchmal auch so ein bisschen hektisch und wollte Dinge irgendwie möglichst schnell machen und war so ein bisschen, ich glaube, man sagt erratisch, mir fällt gerade das schöne Wort dafür nicht ein. Und hier ist es sehr viel runder, finde ich. Man fühlt sich noch mehr verbunden mit ihr und sie hat so richtiges Leading-Woman-Potenzial.
So ein bisschen die Version, die Version 2.0 von ihrer Rolle aus der ersten Staffel. Also ausgewogen, quasi die gleiche Rolle, aber ausgewogener, menschlicher, mehrdimensionaler. Ja, sie ist ja auch eine gute Leading-Woman. Sie hat ja auch bisher eine ganz gute Filmkarriere. Und John Bass, dämlicher als in Staffel 1.
Definitiv, ja.
Aber
ungefähr gleich doof.
Ja, gut, stimmt schon. Aber irgendwie das Comedy-Timing ist bei allen im ganzen Cast irgendwie noch besser. Also sind alle aufeinander eingespielt. Es ist, es läuft einfach. Sollen wir zu Maggie gehen, die Epi gerade schon so großartig vorgestellt hat als verrückte Nonne?
Gehen wir jetzt alle einmal durch?
Ja, würde ich sagen, oder? Also ich meine, der Plot macht ja keinen Sinn, aber wir können zumindest über alle Figuren mal sprechen.
Ich habe auch schon über nachgedacht, was so viel Sinn macht. Was wir auch machen könnten, habe ich gerade gedacht, wir könnten auch so Lieblingsfolgen durchgehen.
Ja, das machen wir danach. Lass uns erst einmal die Charaktere durchgehen. Wir sind sowieso schon halb durch damit. Wir sind sowieso schon viel zu schnell. Die Folge muss ja irgendwie 2 Stunden lang werden.
Wo wir vielleicht... muss sie nicht.
Nee, nicht unbedingt.
Wo wir vielleicht schon dabei sind, zu gucken, wo sind Ähnlichkeiten zwischen den Charakteren, die gleichen Schauspieler spielen. Daniel Radcliffe hat ja in der ersten Staffel einen Charakter gespielt, der eher zurückgezogen war und irgendwie sozial isoliert. Mhm. Und dieser zweite Punkt, der ist auf jeden Fall in dieser Staffel ja auch wieder zu finden. Er spielt ja den Prinz Chance.
Ja, lass uns gerade noch Maggie machen, sonst Epi hatte davor die schöne Überleitung zu Maggie, die beste Freundin von Al, die Karriere als Nonne macht in einem Kloster, wo sich alle die Zunge rausschneiden müssen.
Das ist sie irgendwie nicht, ne?
Genau, sie macht es einfach nicht und es kann sie aber keiner verpfeifen, weil keiner mehr sprechen kann, weil alle sich die Zunge rausgeschnitten haben. In der ersten Staffel hat sie diesen geilen Spruch, wo die eine andere Nonne sie quasi dafür tadeln will. Und Trish, genau, die andere Nonne heißt Trish und sie zu ihr sagt, go and tell on me, Trish. Oh, that's right, you can't.
Warum war die Serie eigentlich verpiept?
Weil die Cable gelaufen ist und weil Simon Rich tatsächlich gesagt hat, es ist witziger, in einer Mittelalter-Serie, wenn da Flüche gepiept werden, weil man das im Mittelalter nicht piepen führte.
Das war schon, echt häufig auf jeden Fall, ne?
Ja.
Dass gepiept wurde.
Wobei sie es halt auch echt geschafft haben, Shit richtig häufig zu sagen, dadurch, dass einfach die Hälfte des Castes fast Shit-Shoveler heißt.
Aber Shit-Shoveler wurde nicht gepiept, oder?
Nee, genau, aber Shit wird ja häufig sonst auch gepiept.
Stimmt. Also ich fände es irgendwie witzig, weil einem dadurch die Schimpfwörter viel mehr auffallen, finde ich.
Ja.
Ich finde, piepen ist ja einfach generell sehr merkwürdig. Und ich finde es immer ganz furchtbar, wenn es in Deutschland passiert. Und in England, also in Großbritannien, kennt man es ja auch nicht eigentlich.
Micha, ich weiß nicht, ich fand, das ist jetzt eine ganz, ganz kleine Kritik, aber mich hat es immer so ein bisschen rausgezogen, weil ich fand, dass es halt so Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. So ein bisschen, ja. Wenn ihr euch erinnert, bei Scott Pilgrim ist auch so eine Szene, da kommt Scott zu in das Café, in dem, jetzt fällt mir der Name der Frau nicht ein, in das Café kommt und sie regt sich über ihn auf und benutzt auch Schimpfwörter und während sie das Schimpfwort sagt, ist schon ein schwarzer Balken über ihrem Mund und es kommt zu einem so ein Piepton und ich fand es so irritierend an der Stelle, ich fand es auch witzig, aber irritierend und hier ist es irritierend.
Ja, ich finde es halt geil, wenn man sich mal fragt, was sie da wohl gerade sagt.
Ja. Ja, aber
Aubrey Plaza.
Aubrey Plaza, genau, ja. Also ich fand es ein bisschen irritierend, aber auch nur ein bisschen.
Aubrey Plaza in Scott Pilgrim übrigens, ja.
Ich glaube aber,
dass
diesen Sitcom, dieses Sitcom-Gefühl wird dadurch schon unterstrichen, das stimmt.
Ja. Ich finde ja Maggie als Charakter irgendwie, ich finde diese Nonnen, diesen Orden einfach so witzig. Und fand es ein bisschen schade, dass sie nur so eine Nebenfigur ist. Sie hat halt irgendwie als einzige keine eigene Folge, richtig?
Ja, das stimmt. Ich habe auch gerade noch mal bei Wikipedia mir die einzelnen Episodenzusammenfassungen durchgelesen und Maggies Name taucht auch nur ein einziges Mal auf da drin. Sie geht schon so ein bisschen unter.
Das ist die eine Folge, wo es halt darum geht.
Kein einziges Mal. Nee, doch einmal.
Das kann einmal ist es die eine Folge, wo Al das Gefühl hat, dass sie und Maggie nicht mehr wirklich beste Freundinnen sind, weil Maggie mehr mit Trish rumhängt. Das ist, glaube ich, das, was sie am meisten macht. Aber selbst John Bass hat zwei Folgen. Einmal die mit der Gang und einmal die, wo er eine Ente von Prince Chauncey hat und Prince Chauncey ihm die abnimmt und sich die beiden um die streiten, wo er mehr im Mittelpunkt steht und Maggie so am wenigsten. Und sie ist auch nicht in Staffel 3, was ich schade finde.
Ja, sie ist gar nicht in Staffel 3.
Sie steht nicht im Cast. Oh, also,
das ist echt
schade. Ich meine, es ist bis jetzt erst eine Folge gelaufen, aber vielleicht kommt sie noch. Aber sie ist auch nicht in den Trailern.
Sie hatte ja jetzt in dieser Staffel auch wirklich eigentlich immer nur mit Elle zu tun, ne? Und mit keinem anderen Charakter vom Maincast.
Ja, sie ist mal in einer Szene mit Eddie, wo sie dann irgendwie Al zusammen anfeuern. Aber ja, sie hat echt, ja. Aber sie hat echt eine gute Chemie mit Al. Also sie ist,
ich finde,
ein bisschen schade.
Ja. Finde ich auch. Ich finde, das ist ein bisschen die Gefahr bei einer Anthologieserie, oder? Also, dass du dir deine Geschichte ausdenkst und dann irgendwann feststellst, ach, Moment mal, ich habe keinen Charakter für diese Schauspielerin oder für diesen Schauspieler. Was mache ich jetzt?
Deswegen reduziert sich der Cast wahrscheinlich von Staffel zu Staffel. Die Laura aus der Staffel 1 ist ja auch nicht dabei mehr seit dieser Staffel. Und dann springt sie zur nächsten Staffel ab, dann sind es nur noch 5 reguläre.
Das Problem hatten wir ja tatsächlich auch mal im echten Leben. Fällt mir jetzt gerade erst ein, weil wir ja mal eine Theatergruppe geleitet haben, 5 Jahre lang oder so. Mussten wir im Prinzip uns auch immer überlegen, ne? Wer der SchauspielerInnen spielt jetzt welche Rolle.
Ja.
Und dann bleibt auch manchmal jemand übrig. Und dann hat man dann manchmal auch dadurch Ideen für gute Nebencharaktere.
Ja. Ja, sie ist ein guter Nebencharakter. Ein bisschen Black Best Friend. Aber bei der so diversen Serie ist mir das jetzt nicht großartig negativ aufgefallen. Ich fand die Nonnen so witzig. Das ist mein Hauptpunkt. Die Nonnen waren witzig. Ich hätte mehr von den Nonnen sehen wollen.
Es ist halt herrlich, wenn sie dann während des Konzertes betet und dann Al zu ihr sagt, musst du auch jetzt noch arbeiten?
Und sie konterkariert ja auch so ein bisschen diesen Arc von Al, indem sie ja von den Träumen, die sie hat, zusammen mit Al auch doch dann den Weg geht, dass sie sagt, das ist hier mein Beruf, hier gehöre ich hin und diesen Weg schlage ich ein, obwohl das was war, was sie sich am Anfang eventuell nicht ganz vorstellen konnte. Also sie passt sich sozusagen der Vorstellung, den Vorstellungen ihrer Arbeitswelt an, dass das jetzt ihr Leben ist.
Zeigt ja auch, dass, ne, das ist das ganz Nette, dass nicht alle, die im Dorf bleiben, doof sind, sondern dass auch die Leute, die vielleicht nicht in die große Welt ziehen oder nach Berlin reisen, dass die nicht, dass das keine minderwertigen Menschen sind.
Richtig, finde ich auch, total, 100%. Ja. Aber gleichzeitig fand ich auch, es hatte so eine Aussagekraft darüber, dass manchmal eventuell Leute, die man kennt, in Berufe reingeraten, bei denen die vorher eigentlich sagen, ah, das ist für mich nur ein Sprungbrett oder ich weiß nicht genau, ob das das Richtige für mich ist. Und dann trifft man die 2-3 Jahre später wieder und die Arbeit ist das alles bestimmte Merkmal in dem Leben und man identifiziert sich mit der Arbeit. Und ich finde, das ist das, was hier auch passiert, weil sie trägt dann ja auch immer die Klamotten von der Arbeit und hat dann immer ihr Brett dabei, mit dem sie sich schlägt und so. Also das finde ich auch, fand ich auch ganz, ja, wie aus dem Leben gegriffen halt. Das fand ich ganz passend.
Tja. Willst du jetzt deine Überleitung zu Dan machen?
Ich weiß oder? Ja, Handy, die passt jetzt nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Passt nicht.
Mach trotzdem, das merkt keiner.
Haben wir nicht kann noch Leute aus dem Dorf vergessen?
Party, everybody's at a party.
Das ist so geil. Der Bade, der wie ein iPhone funktioniert und dann den Party-Mix abspielt.
Das fand ich im Trailer geil und fand es dann in der Serie nochmal richtig geil.
Es ist so genial. Es gibt halt so viele geile Nebenfiguren noch im Dorf, aber das wären jetzt so die Leute vom Main Cast. Wir können ja nachher nochmal über Lieblingsnebenfiguren sprechen. Da habe ich auch eine, die nur in einer Folge vorkommt. Aber wir haben quasi jetzt noch vom Main Cast 3 Figuren, würde ich sagen. Wir haben Dan, seinen Vater und Lord Wexler. Und die Eiko, du hast doch so eine schöne Überleitung. Mach die doch einfach.
Jetzt denke ich halt die ganze Zeit, Handy, was, wenn wir jetzt jemanden aus dem Dorf vergessen? Wer ist noch aus dem Dorf wichtig?
Ich habe die Liste hier. Wir können auch noch über Wesley Pervert sprechen, wenn du jetzt über ihn sprechen wolltest. Nee,
lass uns nachher bitte über Wesley Pervert sprechen.
Sonst gibt es halt das Orakel, es gibt die Mad Lady, es gibt
die Druidin.
Die Druidin, der Love Interest für Steve Buscemi, der am Ende kommt. Es gibt Els kurzzeitigen Boyfriend, der aber auch echt, weiß nicht, der ist in 5 Szenen oder so.
Naja, es kommt 3 Folgen, nee, 2 Folgen.
In 2 Folgen kommt er vor, ja. Und es gibt noch die Familie von Eddie, aber das sind ja alles Charaktere, die tauchen für
3 Folgen tatsächlich, 8, 9, 10, ja. Wahnsinn, ja. Hätte ich auch nicht gedacht.
Der Boyfriend ist der Gegenspieler von Dan, weil Dan sich romantisch für Al interessiert.
Ja, und wen spielt denn Dan, Henny?
Happy, wer? Was?
Prince vorgeworfen, Chauncey. Dass ich eure Stimmen durcheinander bringe.
Der Vorwurf ist noch nicht gekommen.
Wen spielt denn Henny? Nee, warte, das ist auch falsch. Wen spielt denn Dan? Henny.
Prince
Henny, sag mal, wen spielt denn Dan?
The Pretty Cool.
Henny auch immer früher Henny Potter genannt.
Richtig.
Ja, von daher passt. Deswegen muss dieser Henny Podcast sein. Prince Chauncey, The Pretty Cool. Die Comedy-Version von Prince Joffrey aus Game of Thrones, würde ich sagen.
Oh, jetzt wo du es sagst, ja. Das passt. Ja.
Ein völlig verzogener Prinz, der quasi nicht von sich aus lebensfähig ist, der gefüttert werden muss am Anfang. Und
Er ist halt ultra privilegiert, weil er natürlich ins Königstum hineingeboren wird, ins Prinztum hineingeboren wird, ins Royale. Aber er hat halt kein Gespür dafür, dass er privilegiert ist. Das finde ich wunderschön an seinem Charakter. und deswegen kann man auch überhaupt nicht böse auf ihn sein. Es gibt zum Beispiel eine richtig schöne Szene. Da trifft er Els Bruder, der zitternd am Wegesrand sitzt. Und Dan fragt den Bruder, was mit ihm los sei, weil er zittert. Und er sagt, ja, mir ist kalt. Und dann denkt Dan so nach und denkt so, I'm quite warm. Maybe it's because I got 2 jackets. Und dann merkt man, er hat eine Idee. Und er zieht die eine aus. Und dann sagt er, I can carry this one und geht weg. und das ist so eine schöne bezeichnende Szene, finde ich, für Dans Charakter hier in der zweiten Staffel.
Von solchen Sachen hat er so viele. Es gab zum Beispiel die eine, wo er steht mit den anderen Leuten zusammen und sie reden alle über Arbeit und wie schwer es ist. Und er lässt sich aber gerade die Stiefel polieren. und schnippt halt einfach so seine Zigarette weg und zündet die Haare von dem Typen, der seine Schuhe poliert, an und sagt, oh sorry, forgot that you're down there. Und das ist halt auch so, ja, es steht einfach total sinnbildlich für seinen gesamten Charakter. Er vergisst immer, dass da Leute unter ihm sind.
Und die ersten zwei, drei Folgen ist ja auch noch so drauf, dass es für ihn überhaupt nichts ausmacht, wenn man irgendwie Untertanen killt, weil er das irgendwie überhaupt nicht als was Schlimmes wahrnimmt. Und irgendwie, ich glaube, es ist die Folge, wo er und John Bass sich um die Ente streiten, dass er irgendwie die erste Lösung, die ihm einfällt, ist, warum bringen wir den nicht einfach um? Mhm. Um meine Ente wieder zu bekommen.
Er ist im Grunde wie ein Kind. Er ist ganz infantil in allem, was er tut eigentlich. Er hat so einen Spieldrang, den er mit den Enten auslebt. Er will seinen Vater stolz machen, bis er irgendwann auf die etwas adolescentere Idee sozusagen kommt, dass es vielleicht auch eine gute Idee wäre, nicht einfach nur dem Vater nachzueifern oder den Vater stolz machen zu wollen, sondern dass es durchaus Werte gibt, bei denen er merkt, die sind mir wichtig, die möchte ich verfolgen und die verstoßen gegen das, was mein Vater vertritt. Und er lernt im Laufe der Staffel Mitgefühl und er lernt Menschlichkeit eigentlich.
Hauptsächlich, weil er halt die erste Folge hat halt nur zwei Plots, einmal Chauncey und Al, das sind quasi die zwei Hauptfiguren und dann treffen sie halt am Ende zusammen und das ist so das einzig Übergeordnete in dieser Serie von den Einzelfolgen, dass diese zwei Figuren sich immer näher kommen, er sich dann auch in sie verliebt und dadurch ein besserer Mensch wird, etwas erwachsener und am Ende müssen sie halt zusammen Eroberer zurückschlagen in den letzten zwei Folgen.
Aber diese Love Story ist in dieser zweiten Staffel viel ausgeklügelter und ich finde kleinschrittiger erzählt, nachvollziehbarer erzählt, denn in der ersten Staffel bekommt man immer nur so Snippet-mäßig mit, dass er sie mag und wir wissen aber gar nicht, wie sehr sie ihn zurück mag. Und das Ganze verliert sich dann im Laufe der ersten Staffel und hier wiederum ist es wunderschön verteilt auf die ersten paar Folgen, dass sie sich mal über den Weg laufen, dann wieder treffen, wieder erkennen, sie ihn mal zu sich einlädt, er ihr hilft bei einem Prozess, dass ihr Vater nicht getötet wird, weil er eine Ziege verklagt hat. Und so kommen sie sich dann Schritt für Schritt immer näher und haben dann so ein typisches Will they, won't they, was dann durch diesen Astronomie-Schönling durchbrochen wird. Aber ich finde es sehr viel schöner.
Das ist der Boyfriend, genau. Ja, nein, absolut, auf jeden Fall. Also auch eine andere Art, wie diese Staffel quasi Staffel 1 improved. Das, was schon da ist, noch mal besser macht. Und die beiden haben auch richtig gut Chemie in dieser Staffel, Daniel und Geraldine, finde ich. Ja. Und Dan ist sowieso, ich meine, wir sind ein Dan-Podcast, aber ich finde Dan in dieser Staffel großartig. Er trägt die meiste Zeit so eine furchtbare Langhaarperücke. Und es ist seine größte Comedy-Performance, einfach von dem Raum, die er einnimmt bisher, finde ich. Er ist hier mehr ein Cartoon-Charakter als im Playmobil-Film.
Ja, stimmt, ja.
Aber dann in der zweiten Hälfte bringt er wieder den typischen Radcliffe-Charakter-Arc, den typischen Wandel, dass man es ihm realistisch abnimmt, dass dieser Mensch, der in der ersten Folge gefüttert werden muss, in Folge 9 und 10 dabei mitmacht, die Veldrogians, die barbarischen Eroberer aus der Stadt zurückzudrängen. Und ein Mann wird quasi in den letzten zwei Folgen. gute Performance von Dan. Also, oder gibt es da Widerspruch?
Ich fand es wunderbar. Auch diese, es gab ja diesen Running Gag, dass er immer ruft, I've run off! Wenn er, ja, weiß ich auch nicht, wenn er irgendwie einfach losläuft oder so. Also, ich fand es einfach so gut, auch wie er diese Haare immer auf und absetzt.
Ja. Und er sieht auch einfach immer diesen, also er hat auch die geilsten Outfits. Generell die Kostüme und das Set auch besser als in Staffel 1. Richtig geile Mittelalter-Sets.
Mir gefällt auch richtig gut, dass es offener ist als in Staffel 1. In Staffel 1 waren es ja immer diese geschlossenen Räume und viele Orte haben sich wiederholt und hier ist es halt einfach offener, eine richtige große, größere Welt, in der Leute leben, in der im Hintergrund was passiert und so. Ja.
Die Sets waren auch einfach so schön. Also die Rüstungen sind mir noch aufgefallen.
Ja.
Da muss ich noch dran denken, ist das heutzutage einfach einfacher, weil es schon so viel Rüstung gibt oder so? Aber das sah einfach so toll aus.
Ich weiß nicht, also ich weiß, das Einzige, was ich weiß, ist, dass sie in Prag gefilmt haben, was wahrscheinlich ein bisschen günstiger ist, ne, Osteuropa. Aber da standen wohl, also das ist irgendwie ein Studio da und da standen wohl diese ganzen, also da haben sie die dann auch zum Teil gebaut. Aber ja, gerade für eine Sitcom ist die Ausstattung einfach wirklich
toll. Ja, überlegt mal hier an toll. Xenia, die Kriegerprinzessin oder Herkules, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese,
ja, diese
Fernsehproduktionen, wie Dinge. Scheiße da alles aussah. Das war alles, also das musste man sich ja alles wegdenken, so um, wer ist da mal die Bereitschaft, das zu glauben?
Suspension of Disbelief.
Genau, dass man bereit ist, sich in diese Welt reinzuglauben. Da hattest du ja einige Probleme eigentlich. Und hier jetzt haben wir quasi ein perfektes Mittelalter-Set. Mir ist nur ein einziges Mal ist mir was aufgefallen, wo man heutige Technik sieht. Ist euch das auch aufgefallen?
Nee, an welcher Stelle?
Das, und zwar, wo sein Reifen, wo sein Rad kaputt geht, wo die
wo Eddies Rad kaputt geht, ja.
Genau, da geht das Rad kaputt. Das müsste Folge 8 sein. Und da sieht man quasi die moderne Metallachse unter dem Holzgestell. Okay. Ah. Ja. Ja. Ansonsten alles echt so schön gemacht und auch so liebevoll. Auch die Kleidung, finde ich, zum Beispiel die Kleider von Elle sahen wirklich sehr schön aus, auch einfach.
Ich wollte es gerade sagen, es sind auch einfach so richtig, ja, es sind tolle, tolle Kleider, ja.
Ja, der Prinz sah ja eher lächerlich aus, aber das war halt ja auch beabsichtigt.
Ja, ich finde aber gerade, wie gut die wie so Kostüme da zum Charakter. Ja.
Ich dachte gerade, Epi, mit dem, wo kommt moderne Technik vor, meinst du, es gibt so eine Szene später in der Staffel, wo Elle und Maggie zusammen sitzen auf dem Dach, wo sie wieder ihre die Hinrichtungen anschauen und Maggie kommt zu spät und dann setzt sie sich neben Elle und Elle erzählt ihr, was sie verpasst hat. Und man sieht dann...
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, das fand ich aber richtig gut. Man sieht dann, wie Maggie nur so nach unten guckt und irgendwie mit den Fingern irgendwas macht, während Elle halt erklärt. Und ich dachte die ganze Zeit, mega, mega gut. Das ist so, ja, man denkt halt, sie wäre am Smartphone.
Ja, das habe ich mir extra notiert.
Mittelalter-Äquivalente quasi.
Genau, das war so toll. Das war so gut gemacht. Und denkt, ah, sie ist am Telefon, aber nein, sie arbeitet ihren Rosenkranz ab.
Ja, genau, das war richtig clever. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Um auf Dans Performance zurückzukommen, mir hat sie auch richtig, richtig gut gefallen. Ich habe auch so gelacht, als er das dann das dritte oder vierte Mal gerufen hat, I've run off! Und also, total gut. Mhm. Meine einzige kleine Kritik wäre, ich hatte manchmal das Gefühl, dass Dan denken würde, er müsste sich einfach nur so volle Kanne in die Absurdität der Rolle hineinschmeißen und dann wäre es automatisch lustig. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Dass er einfach nur volle Kanne infantil und einfältig sein muss und schon ist es witzig. Und ich finde, das hat in den allermeisten Fällen super gut funktioniert und der Plan ist 100% aufgegangen. Aber manchmal gab es Szenen, da schlug mir das irgendwie zu sehr aus oder es hatte keinen tieferen Sinn für die Handlung und dann ging mir das ein bisschen ins Leere. Aber ansonsten fand ich auch eine wunderschöne Performance, die unterstreicht, dass unser Boy Dan unglaublich gut für Komödien geeignet ist und ein sehr tolles Timing hat, aber auch so eine schöne Bereitschaft, sich da halt in diese Rollen zu begeben.
Das ist ja mein Traum, dass er jetzt einfach mal wirklich eine richtig erfolgreiche Komödie macht. Dass er nicht nur irgendwie so Indie-Komödie macht, sondern dass er jetzt wirklich das auch mal zielgerichtet benutzt und irgendwie einen Comedy-Klassiker nochmal raushaut.
Oh, und er hat natürlich auch die Harry Potter-Anspielung, ne? Habt ihr die mitgekriegt?
Welche?
Er hat in der, ich meine, letzte Folge, da hat er, da, Moment, da will er das Volk befreien und denen helfen. Vielleicht kommen wir noch zu der Folge. Und jedenfalls hebt er einen Holzzweig auf und sagt, you're a vessel of incredible power und hält ihn so nach oben. Und es sieht halt aus wie ein Zauberstab.
Okay, nee, habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Okay.
Also für mich ist das eine Anspielung an Harry Potter. Vessel of incredible power und dann so ein Zweig in der Hand. Also.
Wenn du das sagst. Ich musste immer dran denken, was ich von dieser Serie halte, irgendwie musste ich immer an Master of None denken. Das ist ja auch so eine Miniserie mit Aziz Ansari. Und da geht es in jeder einzelnen Folge immer um so ein Thema. Kinder kriegen zum Beispiel oder wie ist Daten für Frauen, wie ist Daten für Männer.
Oder Online-Dating oder so, ja.
Genau, also es gab immer ein ganz eng abgestecktes Thema und das wurde bearbeitet und am Ende gab es auch so ein bisschen so ein Fazit. Und ich habe so ein bisschen bei dieser Serie vermisst, dass es so einen Fokus gab in den einzelnen Folgen. Also worum geht es genau und was wird da ausgesagt? Ich hatte manchmal das Gefühl, die verrennen sich in Metaphern, würde ich bald sagen, aber es sind ja eher Allegorien. So ein bisschen.
Ich weiß, was du meinst. Also es ist freier, es ist nicht so fokussiert, aber ich glaube, das will es auch gar nicht sein. Also das wirkt für mich einfach wie so eine Staffel, wo die Spaß haben wollen.
Wir hatten ja auch schon mal darüber geredet, dass es manchmal, also dass es mir immer schwerfällt, wenn auf der einen Ebene quasi eine Story abläuft, wie hatten wir das nochmal genannt?
Text und Subtext, oder?
Ja, genau, Text und Subtext, genau. Wir haben ja hier dann ganz viel so Subtext-Sachen irgendwie, der muss sein Business weitermachen, aber eigentlich geht es halt um so Eltern-Kind-Sachen im Subtext. Mhm. Und das fand ich eigentlich immer ganz gut, aber ich fand, das war nicht fokussiert genug. So, dass man jetzt sagt, hier gibt es übrigens diese eine Folge, so wie beim Tatortreiniger. Da würde ich immer sagen, hier, zu Rechtsextremismus, guck dir die Tatortreiniger-Folge an. Zum Beispiel. Hier, keine Ahnung, oder könnte man eine der Folgen im Unterricht benutzen, um das zu verdeutlichen.
Ach, wie Gott.
Das ist jetzt keine Unterrichtsserie, das stimmt schon. Wobei ich das sympathisch fand, wie offen das war.
Man kann eventuell der Serie zugutehalten, dass sie eine fortlaufende Geschichte erzählt, anders als zum Beispiel der Tatortreiniger, bei dem ja wirklich jede Folge aufs Neue irgendwie so ein blank Canvas ist und man kann ganz genau zu einem Thema was machen. Aber ich würde es trotzdem auch total gelten lassen als Kritik. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel an die Folge denkt, in der Els Onkel zu Besuch kommt, der eben verquere politische Ansichten vertritt.
Ja, genau.
Aber die Folge hat eine konkrete Aussage, nur die ist total blöd. Die ist halt, Familie musst du halt akzeptieren, auch wenn er einen mörderischen Tyrannen mag.
Ja, aber genau, das meine ich.
Metapher.
Ist dann halt nicht pluralistisch genug sozusagen. Es ist nicht realitätsangemessen pluralistisch genug. Also es ist dann ja eine einfache Aussage.
Was meinst du? Ja, gut, aber es ist halt die Aussage, auf die es zu Namen. Also die Folge an sich ist technisch gut, ich finde nur die Aussage ein bisschen naiv in 2020.
Die Folge hat es ja am meisten, was ich gerade gefordert habe. Ne? Es geht um Feiertage und die Familie kommt und wie unterschiedlich es ist. Auf der einen Seite denkt man erst, ach, bei denen läuft es ja gut, ne? Bei der Königsfamilie läuft es ja gut. Und dann ist es auch katastrophal.
Nee, die sterben alle.
Genau, und auf der anderen da denkt man erst, es ist nur Streit, am Ende ist dann aber doch, finden alle doch wieder zusammen. Ich fand auch diese Szene so geil, wo der eine dann in dem Spiel verliert und sagt dann, was schulde ich dir jetzt? Weil die armen Leute es gar nicht kennen zu spielen, einfach nur so.
Ja, also was er dem König schuldet, ja, genau. Dem Prinzen, ja.
Da hat Henny auch, finde ich auch recht, die Aussage, das am Ende ein bisschen merkwürdig. Aber ich meine, wer kennt es nicht, dass man irgendwen aus der Familie hat, der merkwürdige Sachen vertritt und dann will man die so richtig zerfetzen mit Argumenten und überwältigt die, so auch mit der Art und Weise, wie man redet irgendwie, und dann fühlt man sich auch nicht gut.
Und dann sich auf das Niveau runterbegibt, so wie er das hier tut, und dann auf einer nicht sehr argumentativen Ebene einfach emotional den Onkel angreift und
Ja. An sich finde ich die Folge auch okay, aber halt, es ist halt eine offensichtliche Trump-Metapher und halt, ja, wir müssen uns ja verstehen, auch wenn wir politische Differenzen haben, ist dann, glaube ich, 2020 ein bisschen, wenn du das vor 10 Jahren gemacht hättest, hätte keiner irgendwie komisch geguckt, aber halt
heute müsste man den Onkel rausschmeißen?
Ja, man müsste irgendwie, nicht, dass das unbedingt die einzige Möglichkeit ist, aber heute müsste man schon irgendwie komplexer damit umgehen, weil es ja, du kannst ja
genau, das meine
politische
ich, das
Differenzen.
Von mir vielleicht kompliziert ausgedrückt, das meine ich ja mit pluralistischer, also dass man irgendwie aufzeigt, ja,
das
dass
es mehrere
Varianten gibt, damit umzugehen, die auf ihre eigene Art und Weise gut sein können, je nachdem, wie sich die Situation darstellt.
Aber halt einfach den Trump-Wähler zu akzeptieren, ist halt gerade 2020, wo hunderttausende Menschen wegen der Politik sterben, weil er Corona nicht ernst nimmt, als diese Staffel rausgekommen ist. Bisschen zu kurz gegriffen, bisschen zu unterkomplex. Das ist mein Argument. Dan funktioniert auch so gut, weil er einen sehr guten Szenenpartner hat in dieser Staffel, der neu dazugekommen ist. Der einzige Hauptcharakter, der nicht aus Staffel 1 ist, King Cracknor the Heartless, gespielt von Peter Serafinowicz. Kennt ihr Peter Serafinowicz?
Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne, weil mir sein Gesicht einfach so bekannt vorkam. Und ich kenne ihn, glaube ich, nur aus einem einzigen Film, und das ist Spy.
Ja, da ist er dabei.
Stimmt, da war er großartig.
Ansonsten er ist... Echt, und
dann kenne ich den noch.
Wer ist er nochmal in Spy? Das ist tatsächlich der eine...
Da ist ja dieser romantische Typ, der immer... Der dann, wo man nicht weiß, ist er Brite, ist er Italiener?
Das ist großartig, ja.
Ja, und der ist ja ganz anders.
Er hat auch eine weitere großartige Comedy-Nebenrolle. Er ist Pete in Shaun of the Dead, der No-Nonsense-Mitbewohner von Simon Pegg und Nick Frost.
Na klar, stimmt.
Und ich habe einen Credit aus seiner Filmografie, der euch umhauen wird. Er ist die Stimme von Darth Maul in Star Wars Episode 1.
Warte mal, der hat nicht selber geredet.
Er hat aber wirklich eine geile Stimme.
Der Schauspieler?
Ja.
Die haben den Schauspieler nochmal übersynchronisiert, oder was?
Er steht hier als Voice of Darth Maul für Episode 1.
Ja, aber warum? Der hat doch...
Weiß nicht, weil Ray Park vielleicht mehr ein Athlet als ein Schauspieler ist?
Das ist doch wie bei Darth Vader.
Ja, aber man sieht ja seine Lippen, Darth Vader ist wie sie sich bewegen.
Ja, das kann man ja tatsächlich hinbekommen.
Das ist ja witzig. Aber Darth Vader, klar, der hat ja eine Maske auf.
Ja, hast schon recht. Die
Stimme ist so geil. Von
die
Peter
Serafinowicz. Ziemlich geil,
Dieses dumpfe, tiefe.
Ja.
Und er dann als mörderischer Tyrann, der quasi, es geht ihm irgendwie immer nur darum, Leute umzubringen. Er ist so eine Karikatur von einem Diktator. Es ist wahnsinnig gut.
Ja, es ist herrlich.
Und dieses geile Outfit, und er ist immer so, er ist auch die Hauptrolle in The Tick übrigens, eine nette Amazon-Serie. Er ist immer so straight, so seine Art Comedy zu spielen ist immer so komplett straight. Jetzt würde er komplett das ernst nehmen, was er gerade sagt, aber es sind halt so lächerliche Sachen. Und, er ist herrlich. Es ist schade, dass er nicht in der dritten Staffel dabei ist. Ich hätte ihn auch gerne als Regular gehabt in dieser Serie.
Ja, das stimmt. Den hätte ich auch gerne noch mal in einer anderen Rolle gesehen.
Ja. Ich kann The Tick tatsächlich. Ich habe die erste Staffel vor kurzem gesehen. Empfehlen. Da spielt er halt quasi, es ist halt auch so eine Superhelden-Satire, wie The Boys, aber halt nicht ganz so blutig. Und er spielt quasi so eine Art Superman-Charakter. So jemand, der halt immer gut ist und moralisch. Und so pfadfindermäßig drauf, aber halt auf eine ähnlich übertriebene Weise wie hier in dieser Staffel, nur halt komplett anders moralisches Spektrum. Und, okay. Ach ja. Ja, toll, toll. Peter, ich könnte stundenlang über diese Stimme sprechen. Und der letzte am Hof, und dann sind wir mit den Charakteren durch, ist Lord Wexler, gespielt von Karen Soney.
Der ja im Grunde ein bisschen auch eine ähnliche Rolle spielt wie in Staffel 1. Jedenfalls, was seine Position anbelangt. Denn in Staffel 1 ist er ja der...
Und auch seine Art, wie er Schauspieler
ist. Das stimmt. Ja. Er ist in Staffel 1 der Untergebene von Gott, der ja wirklich alles für ihn tun muss. Und hier hat er sich halt in der Serienrealität vor Beginn der Staffel hochgearbeitet am Hof und ist jetzt eben auch ganz hochrangig am Hof. Ganz komisch zusammengefasst von mir, aber...
Er kommt von ganz unten und ist jetzt
richtig,
ganz oben.
Genau. Und auch arbeitet auch unter dem König und sehr direkt unter dem König und somit auch ganz direkt mit Dan the Man zusammen.
Wobei es ist auch so wie bei Geraldine, dass es ein ähnlicher Charakter ist, aber halt nochmal so verfeinert im Vergleich zu Staffel 1. Er ist aber auch ein bisschen genervter hier, wobei er ist in Staffel 1 auch ziemlich genervt. Nee, ich nehm's zurück. Aber es ist witzig. Er hält dann irgendwie so Meetings, wo sie darüber sagen, wir müssen eine Liste führen, wen wir vergiften. sonst verschwenden wir Kräfte.
Ja, stimmt. Genau. So
eine Lieblings-Throwaway-Lines, wo er einfach da diesen Vortrag darüber hält, dass sie mit dem Gift aushalten.
Also herrlich, ne, wie er da immer so Struktur reinbringen möchte. Die ganzen barbarischen Sachen.
Ja, und sein Arc ist halt so ein bisschen, dass er sich mit Dan anfreundet und dass er so der einzige Freund von Dan ist und ihn immer eine Buddy nennt. Das finde ich auch immer total geil. Hey, Buddy. Und am Ende übernimmt er dann das Königreich, nachdem die Barbaren zurückgeschlagen sind, weil er... ein bisschen schade, dass die Monarchie am Ende nicht abgeschafft wurde tatsächlich, aber er hat es am meisten verdient, weil er am meisten Arbeit tatsächlich da in die Politik steckt.
Ich mochte es auch sehr gerne, kurz nachdem Dan ihm offenbart, dass er jetzt König ist, dass dann die Untergebenen ihm direkt sich zuwenden und verbeugen und er dann so sagt, ihr müsst euch nicht verbeugen von mir, aber dann merkt, oh Moment, das hat irgendwie was und dann sagt, vielleicht nicht so tief verbeugen, aber schon verbeugen. Do not bow.
Ja, damit sind wir eigentlich quasi, also das Einzige, was man wirklich noch sagen müsste, ist halt, dass also diese Figuren erleben dann in jeder Folge irgendwie Abenteuer und das Einzige, was sich da entwickelt, ist halt die Freundschaft von Al und Chauncey. Und dann die letzten drei Folgen sind so locker so ein Finale, weil die ganze Zeit im Hintergrund gibt es immer den Krieg mit den Valdrogians, den Al und Maggie ausgelöst haben, wie man in einem Flashback sieht, weil sie einen Klingelstreich gemacht haben. Hm. Und gesagt haben, hier sind blutrünstige Valdrogians und das startet diesen Krieg. Und am Ende dieses Liebesdreieck mit dem nicht Alchemisten, wie heißt das?
Astronom.
Ich weiß den Namen der sich da an Al ranmacht und Chauncey. Das wird dann aufgelöst, dass Chauncey soll dann die Prinzessin der Valdrogians heiraten, um einen Friedensvertrag zu stiften. Und dann lehnt er das aber ab. Und das führt dann zu Krieg. Und dann überfallen sie die Stadt. Und die letzten zwei Folgen ist quasi, wie sie Valdrogians zurückschlagen. Und sie gewinnen mit einer List. Und dann ist alles wieder gut. Aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Es ist eher ein witziges Finale.
Ja.
Und so ein bisschen der schwächste Teil leider. Also nicht, dass es schlecht ist, aber halt im Vergleich zu den alleinstehenden Folgen, die mochte ich lieber. Also die ist dramatisch am Ende. Ich war dann mehr investiert darin, ob Chauncey und Al zusammenkommen, als ob diese Eroberung zurückgeschlagen wird.
Ja, ich finde auch, die Serie hat ihre ganz, ganz großen Stärken im Kleinen, also in so kleinen Momenten. Ja. Wie zum Beispiel in der Szene, die ich gerade beschrieben habe, mit dem Verbeugen. Also das, ich finde, diese kleinen Momente nimmt die unglaublich gut auseinander und wie sich in Charakteren einzelne Dinge verändern, irgendwie Perspektive verändern oder sowas. Ja, und dieses dramatische und einfallende Horden und so, das ist dann vielleicht nicht unbedingt the strong suit der Serie.
Es ist auf jeden Fall nicht schlecht, es ist okay halt. Also es ist... Es wirkt auch so ein bisschen fehl am Platz. Weiß ich nicht. Also, weil davor ist halt alles einfach Sitcom und das ist dann. Weiß nicht, es ist so ein bisschen wie die Brooklyn. Wobei bei Brooklyn Nine-Nine ist es ein bisschen besser. Die Brooklyn Nine-Nine-Folgen am Serienende, wo es dann immer dramatisch wird und wirklich um einen ernsten Fall geht und die ganze Staffel davor sind die Fälle halt einfach immer nur Spaß und im Hintergrund. Und dann musst du am Ende dich irgendwie für 3-4 Folgen richtig für in einen so einen Fall investieren.
Also ich finde, das kann auch eine schöne Abwechslung sein. Also ich weiß noch, in der Serie Psych zum Beispiel wurde das ja auch gemacht, mindestens einmal die Staffel, dass dann der Erzbösewicht sozusagen wiederkehrt und es dann auf einmal doch ganz dramatisch wird. Das hat mir da auf jeden Fall gefallen. Da ist es denen gut gelungen, diese Kurve zu kratzen. Bei Brooklyn Nine-Nine kann ich mich gerade nicht mehr gut genug erinnern. Also mich hat es hier nicht ganz so doll gestört, aber ich fand es auch nicht ganz so stark wie die anderen
Szenen. Das trifft sich. Also es stört nicht, es ist aber auch nicht so begeisternd wie unsere Lieblingsfolgen, die wir wahrscheinlich alle haben. Lieblingsfolgen, was waren eure Lieblingsfolgen? Ich hab versucht, eine Überleitung zu bauen.
Ich habe bestimmt welche, ich muss nur kurz einmal durchgehen.
Ich habe definitiv eine Lieblingsfolge.
Boah, da muss ich nochmal nachdenken.
Okay, ich wollte jetzt irgendwie meinen Monolog unterbrechen. Meine Lieblingsfolge ist die zweite mit dem Doktor.
Ja, die war toll.
Die zweite Folge, da wird Al, weil sie jemandem das Leben rettet, in einem Krankenhaus direkt als Doktor eingestellt und ist total begeistert und denkt, sie hat endlich was gefunden. Und dann stellt sich raus, weil meine Lieblingsnebenfigur, Dr. Goodman, taucht dann auf. Und es stellt sich raus, er hatte die Idee, ein Arzt zu sein. Und dann sagt er den geilen Satz, but the science just isn't there yet. Und er versteht halt nichts von Medizin und hat aus irgendeinem Grund, der nie erklärt wird, ist seine Lösung für alles immer, dass die Leute irgendwas mit ihrem Penis machen sollen. Entweder ihn abschneiden oder ihn essen oder sich Blutegel darauf packen sollen und ja. Und dann hat er diesen geilen Zusammenbruch vor und sagt, I don't know what I'm doing. Und am Ende, was ist nochmal die Karriere, die dann am Ende startet?
Architekt. So geil,
dass das am Ende, genau, dann empfindet er als das Architektentum und brennt seine Praxis nieder. Ja, groß, ja, absolut. Lieblingscharakter, Lieblingsfolge, 10 von 10 Punkten.
Ich würde auch sagen, die zweite. Also einerseits, weil ich dieses mit den Gänsen so toll finde. Ja, man kann da auch immer so viel reininterpretieren. Ne? Es steht ja, man könnte sagen, die Gänse, also das steht ja auch so ein bisschen für den Kapitalismus. Er hat irgendwie 100...
Erklär dir den Plot, weil den hatten wir noch nicht bisher.
Also Dans Charakter hat ja irgendwie hunderte von Gänsen oder Enten. Und eine von denen läuft weg. Dann will der Prinz quasi die gesamte Armee losschicken, um diese Ente zu finden. Dann finden sie die aber so. Und zwar hat der Bruder von Al, Mickey, hat sie gefunden und sich mit der angefreundet. Und für ihn ist das quasi der Sinn des Lebens geworden. Und dann will aber der Prinz die zurückhaben, weil er unbedingt alle seine Enten haben muss. Und erst will er ihm Geld dafür bieten und dann sagt der Mickey dann, nein, ich lasse mich nicht kaufen, und dann verarschen sie ihn halt und geben ihm etwas letztendlich total Wertloses.
Ein Stein,
auf den er sich draufsetzt mit der Erwartung, dass das ein Ei ist, und wenn er da lang genug draufsitzt und es ausbrütet, dann kommen da 4 Enten raus. Ja. Und irgendwie, ich fand, das war so ein bisschen so wie Kapitalismus manchmal funktioniert. Leute, die schon unendlich viel haben, wollen noch mehr haben, obwohl ein ganz bisschen was von dem, was sie haben, andere Leute schon so glücklich macht. Und die geben das manchmal auf und verstehen gar nicht so richtig, wie das eigentlich passiert, dass es weg ist.
Und dann spielt das auch so geil. So.
Ja.
I just ask for one thing.
Ja, genau. Und nachher entwickelt sich bei ihm ja so ein Gewissen und er lernt Schuld kennen. Ja. Das fand ich irgendwie schön. Also, das mochte ich an der Folge.
Weil die Ente nicht mehr auf den Namen reagiert, den er ihr gegeben
genau.
hat.
Genau. Ja. Stimmt, ja. Genau.
Und das ist halt natürlich auch die geile Ansprache von Karan Soni, der irgendwie einen seiner witzigsten Momente hat, wo er halt, wo Jones ihn fragt, war das, was ich dem Peasant angetan habe, war das schlimm? Oh yeah, was super fucked up, was real psycho.
Ja.
Und dann quasi auch, I've never seen something so evil.
Das ist ja aber auch so interessant, einfach die Dualität der Charaktere in der Situation. Ne? Dan macht das, weil er kein Gespür für Gerechtigkeit hat. Und Wexler macht das, weil er er weiß ganz genau, dass es falsch ist, aber er will seinen Job machen. Er will den Prinzen bzw. den König glücklich machen, aber tut es trotzdem, obwohl er weiß, dass es total schlecht ist. Finde ich auch sehr schön.
Ja. Jetzt, wo Epi das gesagt hat, mag ich die Folge noch mehr, weil auch der B-Plot eigentlich ziemlich perfekt ist. Also beide Plots sind großartig in der Folge. Eiko, bist du auch mit uns bei Folge 2 oder hast du eine andere?
Ich habe noch einen Kritikpunkt an der Serie. Ich fand, dass die Serie es sich manchmal ein bisschen zu einfach gemacht hat, was die Witze anbelangt. Und da gehörte für mich der Fake Doctor so ein bisschen dazu.
Eiko, du bist mein Feind.
Es tut mir leid. Ich mochte die Folge auch. Ich mochte das mit dem Arzt am Anfang auch total gerne. Mir wurden nur die Witze irgendwann zu repetitiv. Der sollte seinen eigenen Urin trinken, der sollte sich die Hoden abschneiden, der sollte den Penis abschneiden. Okay, alles klar, Handy findet
es. Eiko, der soll sich die Hoden abschneiden. Damit er gesund wird. Das klappt doch nicht.
Und dann sieht Steve Buscemi immer so mit, Oh, well, you're the doctor.
Er wird es schon wissen, ne? Er ist ja Arzt. Ja, nee, es ist schon gut, auf jeden Fall. Aber ich bin...
Und ich meine, so wurde das ja früher auch behandelt. Du hast irgendwie einen Schnupfen, ja erstmal Blut abzapfen.
Ja, aber das hat mich jetzt dazu gebracht, dass ich an eine andere Folge denken musste, in der ich nämlich fand, dass es viele Jokes gab, die irgendwie so ein bisschen zu einfach konstruiert waren. Und das war Folge 4, Internship. In der unter anderem die Mary Band kennenlernen, zu der ja Els Bruder dann Kontakt aufnimmt. Ich fand, das waren irgendwie zu einfache Jokes, dass die eigentlich alle böse sind und er checkt es nicht. Und Dan ist, wie der Name der Folge schon suggeriert, halt Intern, also Praktikant bei Els Vater und möchte unbedingt einen Beruf des einfachen Volkes lernen. Und dann gibt es so viele Szenen, in denen Steve Buscemi ihm halt erklärt, es ist ganz einfach. Du nimmst die Schaufel und machst das so und so. Du klopfst an die Tür und gehst da rein. Und dann haben wir immer Schnitt und das Haus brennt, in das
Dan so reingegangen ist. Ja. Das ist so geil. Und das ruft immer jemand im Hintergrund, schieß Dad.
Ja. Mir war das irgendwie zu simpel. Ich hab halt gedacht,
oh, ich mochte also,
an und für sich hat mir der Witz richtig gefallen, dass die totale Katastrophe ausbrennt. Aber ich habe da gesessen und immer gedacht, aber wie? Wie? Also ich finde, wenn man diese zwei so Punkte hat, dann muss es doch irgendwie einigermaßen verbunden werden können.
Am Ende der Folge lernt er ja selber quasi seine Suppe zu essen. Ja. Wie geil wäre das, wenn er ganz langsam den Löffel zum Mund führt und im nächsten Schnitt brennt einfach der ganze Tisch?
Also ich habe da gesessen und dachte, hoffentlich brennt gleich nicht alles. Ich hatte es tatsächlich, mir war das zu easy irgendwie.
Was war denn nun deine Lieblingsfolge?
Ich weiß es noch nicht genau. Aber das wäre noch eine Kritik von mir, dass es sich die Serie manchmal ein bisschen zu einfach macht. So ein bisschen zu, wie kann man das denn
machen? Gut, da stirbt immer jemand. Das ist witzig.
So viel auf so einer ersten Ebene. Ich glaube, ich habe die folgende Szene schon mal beschrieben, aber es gibt ja diese vierte Staffel der so ansonsten wunderschönen Serie Community. Und in der vierten Staffel sind ja andere Schreiber dabei gewesen, andere Showrunner. Mhm. Und dann wurden Charaktere genommen aus den ersten drei Staffeln und die haben auf einmal ganz anders gehandelt als davor. Und da gibt es eine Szene zwischen zwei Charakteren, die wollen Popcorn machen. Und machen das, indem sie ein Auto voll mit Mais kippen und dann durch eine riesige Lupe und dem Sonnenlicht versuchen, dieses Popcorn anzuzünden. Mhm. Und das ist so ein...
Du versuchst dir nur Zeit zu verschaffen,
oder? Das ist so ein Witz, den würde man eigentlich nur in einem Comic irgendwie drin haben, in so einem Comic für Kinder, finde ich. Es wird versucht, was Sonnenlicht durch eine Lupe zum Brennen zu bringen, Popcorn zu machen damit. Und ich finde, so ähnlich funktioniert hier dieser Witz mit dem Schnitt und es brennt.
Aber auf der anderen Seite brennt es dann. Eiko, du versuchst nur Zeit zu gewinnen. Was ist deine Lieblingsfolge?
Ach so, nein, aber ich meine, es hat mich leider nicht so begeistert wie euch, dieser Witz. Ja, da müsste ich kurz nachdenken.
Ich überraschend, dass der Handy auch so gut gefallen hat.
Ich fand den großartig. Einer meiner Lieblingsgags aus der Staffel.
Ich glaube, was ich auch richtig, richtig gerne mochte, war die Folge mit dem Gerichtsprozess.
Oh, die ist geil.
Die fand ich richtig, richtig gut. Um es ganz kurz zu erklären, am Anfang geht Elle mit ihrem Bruder und mit ihrem Vater zu dem zum Garten des Vaters und sie wollen ernten, was er über das Jahr gesät hat und gepflanzt hat. Und alles wurde von einer Ziege gefressen oder angefressen. Und dann ist Elle so mutig und auch Establishment anfeindungsfreudig, dass sie sagt, lass uns die Ziege anzeigen dafür, was sie getan hat. Und dann gibt es einen Gerichtsprozess zwischen der Ziege und Elles Vater. Und da ist eine meiner absoluten Lieblingsszenen der ganzen Staffel drin. Und zwar hat es nämlich Lord Wexler geschafft, dass die ganze Jury in diesem Gerichtsprozess aus Farmern besteht, oder wie ist nochmal die korrekte Bezeichnung?
Ziegenhirten.
Aus Ziegenhirten besteht. Und er wirft dann ihr sehr clever vor, dass so wie sie ihre Verteidigungsrede vorbringt, das doch aber ganz schön nach Anti-Ziegen-Hate-Speech klingen würde. Und dann ist so ein Schnitt zu der Jury und die gucken sich so an und sagen so, Goats, 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 Goats. Als ob das einzige Wort, was sie kennen würden, Goats ist. Das fand ich richtig witzig. Jetzt denkt ihr vielleicht, wie kann das sein, dass Eiko das witzig fand und vorher das mit dem Brennen so einfach einen Joke findet, aber wenn alle Goats sagen, ich kann es euch nicht erklären, aber das hat mir richtig gut gefallen.
Eiko ist einfach ein guter Witz.
Und dass daraus halt so ein richtiger Prozess gemacht wird, in dem Elle dann richtig in die Gerichtsbücher guckt und schauen kann, wie kann sie jetzt noch ihren Vater davor retten, hingerichtet zu werden, irgendwie zum dritten Mal in der Staffel oder zweiten Mal in der Staffel. So wie man das aus Serien kennt, wo so Gerichtsprozesse sind, wo dann irgendwelche alten Fälle gefunden werden müssen oder sowas. Also das fand ich richtig, richtig gut, auch einen schönen Ausflug in dieses Genre irgendwie.
Das ist auch eine gute Wechselfolge irgendwie.
Und wo sie dann eben auch ein Loophole finden, wie er gerettet werden kann. Eine was Folge?
Eine gute Wechslerfolge. Er ist auch richtig gut da drin, als böser Anwalt. Ja,
auf jeden Fall. Und die cool. Beziehung zwischen Dan und Elle vertieft sich, weil sie ihn ja darum bittet, dass er seinen Vater um Hilfe bittet, der übrigens in Therapie ist, was auch ein schönes Thema ist, dass es auch um Therapie geht in der Serie. Und er traut sich ja nicht richtig, weil ihm, ja, und dann wirft ihm bei Elle vor, dass Dan das Verhältnis zu seinem Vater wichtiger ist als das Leben von Els Vater. Und ich finde, das Ganze bringt nochmal Els und Dans Beziehung auf eine ganz neue Ebene. Da wird was angestoßen an Mitgefühl und Empathie. Und ich glaube, das ist eine meiner Lieblingsfolgen.
Folge 7. Das erste Mal, wo Dan quasi aktiv was Gutes tut.
Ja.
In der Staffel, nicht in seinem ganzen Leben. Okay, wir sind durch mit der Staffel. Wir sind durch mit unseren Lieblingsfolgen. Es bleibt nur noch eine Sache. Peter the Pervert. Nee, Wesley the Pervert heißt er. Eiko, du wolltest unbedingt über Wesley the Pervert sprechen. Du hast es jetzt schon mehrfach angeteasert.
Ich fand es lustig, dass wir diese Szene bekommen am Anfang. Die haben wir ja schon beschrieben. In der gesagt wird, I'm Mary Baker, ich bin Wesley so und so, und das genau zu den Jobs passt, die sie dann annehmen, in denen sie auch aufgehen werden. Und dann kommt der letzte Typ und sagt, what are you doing? Und dann wird er gefragt, what are you doing, Wesley Pervert? Das fand ich witzig, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Und auch, dass er da immer so rumlungert irgendwie, so ein bisschen ziellos und ab und zu im Hintergrund vorkommt. Jetzt hat Ronja ein bisschen mitgeguckt bei der Serie, aber wahrlich nicht alles gesehen, aber immer mal wieder reingeschaut. Und sie war aber dabei bei der letzten Folge. Und da kommt Wesley Pervert nochmal vor. Und zwar nehme ich euch kurz mit in diese Szene. Ganz am Ende finden nämlich Dan und Elle zusammen und sie küssen sich. Und auf einmal ist hinter so einem Fass ist Wesley Pervert und guckt den beiden mit großen Augen zu. Und Dan und Elle gucken so zu ihm und sind halt richtig entrüstet, so, was machst du da? Und da vollzieht sich so ein Mini-Charakter-Arc für Wesley Pervert, weil er nämlich da in dem Moment sagen kann, I am what I am. Und akzeptieren kann, naja, ich bin halt pervers und ich stehe dazu. Und eigentlich ist das schon fast ein schöner Moment. Es soll natürlich vordergründig lustig sein, ist es auch. Aber es ist irgendwo auch eine Vervollständigung dieses Charakters, dass er akzeptieren kann, wer er ist. Ronja hat direkt gesagt, das fand sie ein bisschen schwierig. Und nachdem ich mir das angehört habe, was sie zu sagen hatte, fand ich das auch ein bisschen schwierig. Wir haben ja schon angesprochen, die Serie geht ja gewisse Themen an, wie zum Beispiel, wie gehe ich um mit meinem politisch verqueren Onkel und so weiter. Und hier ist zwar drin, der Perverse steht zu sich, dass er pervers ist, aber es wird nicht weitergegangen, es wird nicht geguckt, dass Konsent zum Beispiel da sein muss, wenn er andere Leuten dabei zuguckt, was bei Sachen, die sie machen, bei Tätigkeiten, die romantisch sein könnten. So wie die Szene sich ausspielt, wirkt es halt so, als ob jetzt alles geklärt wäre. Er hat endlich akzeptiert, wer er ist, alles klar, Haken hinter. Aber das ist ja nicht so. Sondern es müsste ja eigentlich dann auch weitergehen und gesagt werden, naja, trotzdem nicht okay. Und das wollte ich noch ansprechen. Das wäre schön gewesen, wenn sie das noch irgendwie reingekriegt hätten. Ich fand es nicht ganz so schlimm, dass es nicht mehr drin war. Ich fand es, wie gesagt, auch witzig. Aber das fand ich noch einen interessanten Punkt, denn für eine Serie, die sich dazu anstiegt, politische und auch moralische Aussagen zu treffen, ist es auch an der Stelle vielleicht ein bisschen schwierig, das dabei stehen zu lassen.
Ich fand es schön, als du bei der Mitte des Charakter-Arcs warst, dass er da sich selber akzeptiert. Das war mir nicht aufgefallen, das fand ich schön. Ich weiß nicht.
Man kann halt ganz wohlwollend rangehen und sagen, das weiß die Serie und das wissen die Autoren, das ist irgendwie implizit, aber es ist halt nicht explizit gemacht.
Ich meine, er ist jetzt kein Vergewaltiger oder sowas. Er guckt Leuten zu. Aber ja, natürlich, streng genommen ist das nicht richtig. Streng, auch für unsere ZuhörerInnen, streng genommen, bitte guckt Leuten nicht
kurz betonen.
Beim Geschlechtsakt zu, wenn die das nicht wollen. Damit wir das jetzt auch einmal rüberbringen, diese Botschaft. Weiß ich nicht, Epi?
Ja, streng genommen. Aber man kann ja wohl mal hingucken.
Ja gut, aber
er ist Wesley jetzt haben wir die Zuhörer zu Verbrechen aufgefordert. Der Arzt zwingt die Leute, Penisse zu essen.
Ja, aber das,
wird
ja,
das ist vielleicht moralisch noch schlimmer. Okay, wie kommen wir jetzt da wieder raus?
Also wir wollten ja auf jeden Fall noch über die Ästhetik und die Sprache.
Ja, stimmt. Dann lass uns das, dann ist das unser, das machen wir jetzt mit Elan, das ist jetzt unser spannendes Ende, nicht, dass wir die Serie...
Oh, ich habe noch ein paar Punkte.
Miron, noch mehr.
Geht aber schnell. Was soll ich dir gerade sagen?
Hau deine Punkte raus und dann machen wir die Ästhetik.
Was mir sehr, sehr gut gefallen hat an der Staffel, waren die Songs, die am Ende kamen, im Abspann.
Passt zur Ästhetik, sehr gut,
das, hat mir wirklich sehr gut gefallen, vor allem, weil ich die auch teilweise kannte und mich dann super gefreut habe, dass ich das wiedererkannt habe. Zum Beispiel Vampire Weekend mit dem wunderschönen Song This Life oder auch die Band Always mit VV statt W, die auch sehr, sehr schöne Songs machen. Und das war so ein moderner Soundtrack und jedes Mal ein anderes Lied im Abspann, was ja auch eine ungewöhnliche Entscheidung ist für eine Serie. Normalerweise hast du ja eigentlich im Vorspann ein Lied und im Abspann ein Lied. Und das hat dem Ganzen irgendwie nochmal so eine, wenn auch musikalisch, aber es hat ihm eine neue Ebene nochmal gegeben. Und ich war dann immer schon fast traurig, dass der Amazon-Player direkt weitermachen wollte.
Ja, der ist, geht das sofort ist weiter,
rigoros.
Nervig. Ja. Amazon ist einfach kein geiles Streaming-Angebot.
Ich hasse besser es. Als Netflix.
Hasse
immer
Amazon.
Besser als Netflix.
Was ich richtig geil fand, war das von Kate Nash.
Ja, das war auch richtig gut.
So habe ich sie noch nie gehört. Das war so geil. Das war
richtig gut.
Richtig geil. Das passt irgendwie halt geil zu dieser Mittelalter-Ästhetik, dass du halt Mittelalter hast, aber moderne Lieder, das ist einfach das ist ein cooler Effekt.
Ah, ich spüre eine Überleitung, Henny.
Ich dachte, die hättest du tatsächlich
modern statt
es gehört modern ja irgendwie dazu.
Trotz Mittelalter.
Ja.
Da spüre ich doch eine Überleitung.
Ja.
Deinerseits.
Nee, für mich, also ich mag diese Gesamtästhetik einfach, diese Mischung aus modernen Sachen und Mittelalter, die funktioniert in dieser Staffel einfach unglaublich gut. Ja. Sowohl für die Gags auch als auch einfach diese Sachen, dass es so modern gefilmt ist oder dass so moderne Lieder da drin sind. Das ist einfach ein rundum gelungener Stil, den sie hier schaffen, der nicht so einfach zu schaffen ist, so zwei Sachen miteinander zu verheiraten, die sonst nichts miteinander zu tun haben.
Denn was ja auch modern ist, ist ja die Sprache in der Serie. Und das war in einigen Reviews, die ich gelesen habe, durchaus auch ein Kritikpunkt an der Serie. Dass die Charaktere, die ja nun im Mittelalter leben, moderne Sprache benutzen.
Ja, aber es ist witzig.
Ich fand es auch
das witzig. Ist mein Gegenargument.
Habt ihr gerade ein Beispiel parat?
Der eine Arzt zwingt Leute, ihre Penis
zu verstanden. Habt ihr Beispiele für moderne Sprache in der Serie gerade zur Hand?
Ich hätte sagen, zum Beispiel TGIF.
Stimmt, genau. Na klar, ganz genau. Ja.
Thank God it's Friday.
Ja, das heißt das. Ja, oder halt ne, diese diplomatische Mission bei den Valdrogians, wo der eine dann sagt, shit bro, no pool.
Richtig, genau. Ja, also die Sprache ist tatsächlich einfach so, als ob, so wie wir heute reden.
Ja, oder Hey Buddy.
Hey Buddy.
Geile neue Catchphrase vielleicht für mich.
Und ich glaube,
werde ich das in meinen Alltagssprech einbauen.
Und ich glaube, es ist eine Kritik vielerorts, weil befunden wird, dass es halt nicht passt zusammen, das Mittelalter-Setting und die moderne Sprache. Oder sich halt gefragt wird, warum überhaupt? Warum ist es eine so offensichtlich moderne Sprache?
Manchmal aber muss man sich weit wegbewegen, um Dinge über das ganz Nahe zu erzählen.
Ja, ich würde sagen, wenn man das kritisiert, dann hat man aber auch irgendwie nicht verstanden, was die Staffel versucht zu machen.
Genau, oder? Aber das ist ja das, was ich jetzt nochmal explizit machen wollte. Wir haben schon mal darüber geredet, aber die Serie will ja Aussagen über unsere heutige Welt treffen und vielleicht auch Aussagen darüber treffen, dass diese Themen zeitlos sind.
Und das ist manchmal einfacher.
Zeitlose Sprache, die heutige Sprache benutzt.
Das ist manchmal einfacher, wenn man zum Beispiel über Kindheit reden will, dann das Kind in eine ferne Welt fahren lässt, wo die wilden Kerle wohnen zum Beispiel oder so. Manchmal ist es dann einfacher, solche Sachen zu sagen.
Und ja, und das ist
auch durch die Verfremdung quasi kann man solche Metaphern über das Leben heutzutage machen.
Und das ist ja alles eine bewusste Entscheidung. Das ist ja alles, es zieht ja genau auf das ab, was Epi gerade gesagt hat. Ne? Deswegen ist die Sprache so, deswegen ist die Musik so. Deswegen sind die ganzen Gags und Anspielungen an das heutige Leben. Und es funktioniert, also ich finde, es funktioniert. Ich weiß nicht, wie man drauf sein muss, dass einen die Sprache hier stört. Ja. Das
kann sich dann auf das Wesentliche konzentrieren.
Genau. Ich würde mir noch mehr Serien angucken, die im Mittelalter spielen und solche Musik.
Oh, ich war ja wirklich nicht angetan von den Trailern. Ich hatte ja Angst vor der Staffel. Ich habe wirklich gedacht, oh, das wird ganz furchtbar. Ja, ich habe auch den Trailer für die dritte Staffel schon gesehen, zu derselben Zeit, und war auch da so, oh nein, diese zweite und dritte Staffel, ich weiß ja nicht. Aber weil ich auch den Mittelalter-Settings für gewöhnlich nicht an sich schon ansprechend finde, aber ich war jetzt wirklich angetan von der Staffel. Ich freue mich auch schon auf Staffel 3. Und damit habe ich jetzt aus Versehen schon was gesagt, was ich eigentlich am Ende sagen wollte. Ich ziehe mich zurück.
Gut. Wir sind auch, glaube ich, am Ende, oder? Also nicht nur von der Zeit, auch einfach, wir haben jetzt alles durch. Ich glaube, wir haben noch nie so gelacht in der Folge. Beziehungsweise noch nie so viele geile Gags einfach wiederholt in der Radcliffhangers-Folge. Es ist, glaube ich, 50% dieser Folge, dass wir einfach die Gags, die wir gut finden, wiederholen und lachen wie so Ömmel. Ich finde es auch einfach so gut. Also ich finde es eine Verbesserung in jeder Hinsicht zur ersten Staffel.
Ja.
Eine tolle Dan-Performance, eine tolle Sache, die ich ohne diesen Podcast nicht gesehen hätte. Ich würde das jedem empfehlen. Also
Ich finde auch, man hat das Gefühl, dass Dan hier richtig wo angekommen ist. Weil was ihm richtig liegt, wo er richtig dran hängt, und auch einfach dieser wundervolle Cast mit dran hängt.
Wie geil einfach, dass es sowas auch gibt, so eine Anthologieserie, sowas völlig Verrücktes.
Übrigens hat Daniel Radcliffe in einem Interview zu der Serie gesagt, weil die Serie ja 10 Jahre nach dem Ende von Potter rauskam, wurde er darauf angesprochen, wie er jetzt seine Karriere nach Potter wahrgenommen hat. Und er hat gesagt, I was very worried at the end of Potter because I didn't know what the future was going to be or what my life was like without that thing. But if you told me then that in 10 years I'd have made films like Horns, Kill Your Darlings, Guns Akimbo and Swiss Army Man, I'd have bitten your hand off. Das fand ich sehr sympathisch. Ja, und das ist halt in einem Interview zu dieser Show. Also, ich glaube, er ist sehr zufrieden mit dem, was er in der Zwischenzeit so gemacht hat. Und sehr zufrieden, wo er hier mit dieser Serie auch gelandet ist.
Kann auch sein. Epi, was ist dein Fazit?
Ja, sehe ich auch so.
Cool. Okay. Man findet uns auf Instagram als Hierpapagei4real, auf Twitter und Facebook als Hierpapagei und auf YouTube auch. Und der vorletzte Film, den wir gucken, was ich irre finde, ist Flucht aus Pretoria. Und wer den bis zum nächsten Mal mitgucken möchte, das wird, glaube ich, wir machen eine Woche länger. Also das kommt erst in 3 Wochen, nachdem diese Folge rauskommt, ne? Aus Termingründen, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Aus Urlaubsgründen.
Aber heißt, ihr habt eine Woche extra Zeit, euch Flucht aus Pretoria anzugucken. Den müsst ihr euch auf irgendeiner beliebigen Plattform leihen. Ich würde alles empfehlen, außer iTunes, weil da ist es 1 Euro teurer als bei den anderen.
Ja.
Und bei Rakuten TV, ich weiß immer noch nicht, was Rakuten TV ist oder Magenta TV. Auch 1 Euro teurer. Wer guckt das da? Ja.
Oder ihr guckt dann diese Serie einfach nochmal.
Vielleicht. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, wie Flucht aus Pretoria wird. Das ist der letzte richtige Spielfilm, den wir gucken werden. Bis dahin bleibt magisch. schnappt euch nicht die Pest. Was kann man noch sagen, was zur Serie passt? Bringt keine Leute um. Und die wichtigste Lektion, wenn ihr Leute beim Knutschen beobachtet, besorgt euch das Einverständnis vorher.
Oder passt auf, dass sie es nicht mitkriegen.
Nein, wie nicht zu verbrechen auch vorher.
Wir gucken alle Serie Radcliffe Hangers. Radcliffe Hangers.